Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Sí a la familia natural. No a los lobby LGBT.
Ja zur natürlichen Familie. Nein zur LGBT-Lobby. Ja zur Kultur des Lebens. Nein zu Abtreibungen. Ja zu sicheren Grenzen. Nein zur Masseneinwanderung. Ja zur Unabhängigkeit der Völker. Nein zu den Bürokraten in Brüssel.
No a los burócratas de Bruselas.
Ein Gespenst geht um in Europa. Ein lautes Gespenst. Römerin und Postfaschistin Giorgia Meloni. Und schon ganz bald vielleicht Ministerpräsidentin Italiens. Die zwar eine gewisse Aversion gegen Deutschland verspürt, nicht aber gegen Benito Mussolini, versteht sich. Das war vor ziemlich genau einem Jahr. Giorgia Meloni im Wahlkampf kurz vor der Parlamentswahl in Italien. Heute, ein Jahr später, wissen wir, die Postfaschistin ist die neue Ministerpräsidentin ihres Landes geworden. Ich bin Isabella Cola. Hallo. Jörg Seiselberg, unser langjähriger Beobachter der italienischen Verhältnisse. Wir hören gleich im Anschluss ihre Einjahres-Meloni-Bilanz im Feature-Format. Die Kurzfassung bitte jetzt in zwei Sätzen schon mal vorneweg.
Es hätte schlimmer kommen können nach den Wahlkampfankündigungen, aber wir haben noch nicht alles gesehen. Sie bleibt gefährlich.
Okay, das war kurz.
Also noch, Sätze.
Also noch vor einem Jahr, nur als Beispiel herausgegriffen, beschimpft Meloni die Bürokraten in Brüssel und in diesen Tagen stöckelt sie blond, adrett und friedlich mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen über die geplagte Mittelmeerinsel Lampedusa. Kein Widerspruch aus Ihrer Sicht?
Ist eines von vielen Zeichen aus dem vergangenen Jahr, dass sie clever ist. Der Besuch mit von der Leyen auf Lampedusa hatte für Meloni eine wichtige innenpolitische Funktion, um den Menschen in Italien zu zeigen, schaut her, ich sorge dafür, dass uns Europa nicht vergisst. Im Wahlkampf, klar, hat sie eine Seeblockade angekündigt, die ist nicht machbar, aber jetzt sendet sie die Botschaft, ich bin halt diejenige, die dafür sorgt, dass wir bei dem Problem nicht alleine bleiben. Es geht nur mit Europa, das ist so ein bisschen, wenn man so will, eine andere Spielart, um den Menschen zu sagen, Mensch, im Zweifelsfall ist Europa denn doch immer schuld, beziehungsweise muss jetzt dieses Problem lösen. Das ist der Versuch, der sich für Meloni mit diesem Besuch auf Lampedusa verbindet. Und das passt dann auch wieder so ein bisschen zur Wahlkampfmelodie von ihr in Sachen Migration, aber halt nicht so plump, nicht so aggressiv wie im Wahlkampf, weil sie grundsätzlich weiß, dass sie auf Europa angewiesen ist beim Thema Migration und natürlich auch bei den Milliarden, die Italien bekommen soll aus dem Next Generation EU Fonds.
Sie selbst haben fast schon immer einen Koffer auf Lampedusa stehen, waren dort das erste Mal 2003, das letzte Mal vor wenigen Monaten. Lampedusa als allabendlicher Tagesschau-Aufmacher, für Sie keine Überraschung?
Also als ich 2003 da gestanden habe an der Mole in Lampedusa und Flüchtlingsboote haben ankommen sehen, habe ich mir nicht vorstellen können, dass das noch 20 Jahre so weitergeht, sich sogar noch zuspitzt und das Deprimierende ist, ja, dass wir seit 20 Jahren eigentlich das Gleiche erleben, was die Vorschläge, was die politischen Strategien, was die Diskussionen anbelangt. Alle möglichen Versuche hat es da ja schon gegeben, auch unter einer Linksregierung, Kooperation mit Libyen und Tunesien, dann harter Kurs, Salvini, mehr legale Migranten durften kommen. Jetzt übrigens auch unter Meloni, es hat Rettungsmissionen gegeben, dann wieder eher Blockademissionen, Frontex beispielsweise von europäischer Seite. Aber die Situation hat sich nicht geändert und wenn ich jetzt den 10-Punkte-Plan von von der Leyen am Wochenende gehört habe, den sie vorgestellt hat an der Seite von Giorgia Meloni, dann hat das bei mir nur Kopfschütteln verursacht. Das ist alles schon mal da gewesen in den vergangenen 20 Jahren.
Meloni vor zwei Tagen auf Lampedusa sagt dies.
Vereinbarungen mit den Ländern Nordafrikas, um die Abfahrten und das Drama des Sterbens im Mittelmeer zu verhindern. Einen wirkungsvolleren Kampf gegen Schlepper und eine effiziente europäische Marinemission, um den Schleppern und den illegalen Einwanderungen entgegenzuwirken.
Von der Leyen, Sie erwähnten, es hat die 10 Punkte. Luxemburgs Außenminister Asselborn sagt zu diesen Melonis Forderungen, das seien Pushbacks organisiert von der Europäischen Union und kämen nicht in Frage. Zu Recht?
Ja, das kann man zugespitzt so sehen. Wenn sie in europäischen Gewässern vorgenommen werden, dann ist es auch formal rechtlich natürlich ein Pushback. Meloni stellt sich vor, dass in der Kooperation mit Tunesien dann die tunesische Küstenwache diese Aufgabe übernimmt und die Boote mit den Geflüchteten halt an der tunesischen Küste schon abfängt. Das ist dann möglicherweise formalrechtlich in Ordnung, aber faktisch natürlich auch eine Blockade mit der Wirkung letztendlich, die Asselbaum beschreibt.
Und hat sie da nicht bessere Erfolgschancen als ein ruppig auftretender, früher auftretender Salvini?
Auf jeden Fall, das ist ein Grund dafür, warum sie in Europa im ersten Jahr so überraschend positiv wahrgenommen wird. Sie ist da wirklich auf Samtschuhen unterwegs, auch, ja, wenn man so will, mit weiblicher Intelligenz. Das ist nicht breitbeinig und dicke Hose, wie wir es von Salvini kennen, der eher darauf geschaut hat, dass er ein paar positive Schlagzeilen in Italien bekommt. Meloni ist schlauer, stellt keine Forderungen, von denen sie vermutet, dass sie polarisieren, nicht durchsetzbar sind, sondern sie schaut genau, was machbar ist, und hat jetzt eine Situation auf Lampedusa, wo sie sich jetzt halt traut, diese Sachen vorzubringen und offensichtlich da auch in der Lage ist, die Europäische Union mitzunehmen. Also das hat sie schon sehr klug gemacht, am Anfang auf die radikale Umsetzung ihrer Wahlkampfforderungen verzichtet und jetzt in der Situation, wo es aus ihrer Sicht passt, dort nach vorne zu gehen und zu versuchen, gemeinsam mit der Europäischen Union einen Teil ihrer Forderungen durchzusetzen.
Das heißt, wir warten jetzt auf ein zweites Jahr Regierungszeit von Meloni mit lauter positiven Überraschungen.
Wir schauen auf ein weiteres, vielleicht auch weitere Jahre Melonis, in denen sie vielleicht dann, wenn sie stärker unter Druck ist, Entscheidungen trifft, die dann doch halt dem entsprechen, was viele befürchtet haben. Auch jetzt ist es ja so, dass sie innenpolitisch eine Entscheidung getroffen hat, die schon politisch einfach große Härte zeigt mit der Entscheidung, dass Abschiebehaft auf 18 Monate erhöht wird in Italien, dass das Verteidigungsministerium jetzt Abschiebezentren einrichten soll, also da auch eine Militarisierung der Migrationspolitik geschieht. Und das ist halt eine Situation, wo eine kritische gesellschaftliche Gesamtsituation da ist, wo sie dann zu diesen Mitteln greift. Bislang im ersten Jahr war es in Italien sehr, sehr ruhig. Da hat sie relativ ungestört regieren können. Es zeigt sich immer dann, wenn sie unter Druck ist, dass sie dann bereit ist, auch Entscheidungen zu treffen, so wie sie es jetzt auch in der Migrationspolitik andeutet.
Dann hoffen wir doch auf noch viele weitere drucklose Jahre für Frau Meloni in Rom. Vielen Dank, Jörg Seiselberg. Noch vor einem Jahr fragte der Stern unter einem Titelbild mit Giorgia Meloni, ob sie wohl die gefährlichste Frau Europas sei. Unser Korrespondent sagte ja gerade, die italienische Premierministerin sei in ihrem ersten Amtsjahr zumindest in Europa mit Samthandschuhen unterwegs. In Europa und in Italien? In einem sind sich heute alle einig. Meloni hat in ihrem ersten Jahr deutlich gemacht, dass sie gekommen ist, um zu bleiben. Das sahen manche sogenannte Experten bei ihrem Amtsantritt noch ganz anders. Hören Sie noch einmal Jörg Seiselberg zum Thema Ein Jahr Meloni in Italien.
Die Atmosphäre ist entspannt auf dem Fest im Süden Roms. Mit Blick auf den kleinen Eursee wird geredet und gescherzt. Es gibt zu essen und zu trinken. Die meisten der jungen Leute sind gut gelaunt. Ein großes Zelt ist aufgebaut. Den ganzen Nachmittag wird dort auf einem Podium über Politik diskutiert. Der jugendliche Moderator formuliert das Selbstverständnis der jungen Leute hier.
Ich kann mit Stolz sagen, dass wir sicherlich die beste Führungsschicht sind, die beste Generation, die die Nation kennt.
Selbstbewusstsein liegt in der Luft beim traditionellen Sommerfest der nationalen Jugend, der Gioventù Nazionale, Nachwuchsorganisation der Partei der Regierungschefin Giorgia Meloni. Unter den mehreren hundert jungen Menschen steht auch Carla. Sie ist 18 Jahre alt, hat dieses Frühjahr in Rom Abitur gemacht. In der nationalen Jugend engagiere sie sich nicht zuletzt wegen Giorgia Meloni, sagt Carla.
Ich persönlich bin stolz auf ihre Arbeit und ich bin stolz darauf, wie sie Italien repräsentiert. Ich hoffe und bin mir sicher, dass es mit ihr für das ganze Land eine blühende Zukunft gibt.
Meloni lobt Carla, tue beispielsweise etwas gegen das Problem, dass in den vergangenen Jahren viele tausend junge, gut ausgebildete Italienerinnen und Italiener das Land verlassen haben. Jetzt würde der Staat für Unternehmen die Rentenbeiträge übernehmen, wenn diese junge Menschen einstellen. Die Regierung habe außerdem die Elternzeit verlängert und das Elterngeld erhöht.
Carla kann nicht verstehen, dass Meloni wegen ihrer Wurzeln in einer neofaschistischen Partei auch im Ausland mit Skepsis betrachtet wird.
Viele verwechseln eine rechte Partei mit einer faschistischen Partei. Aber man muss sich daran erinnern, dass die Vergangenheit vergangen ist. Wir sind nicht mehr diese Art von Bewegung. Man hat immer noch die Vorstellung, dass alle, die sich politisch rechts engagieren, Faschisten sind. Aber wir haben damit nichts mehr zu tun. Ich bin stolz auf Melonis Wurzeln, denn ich bin fest davon überzeugt, dass sie nicht das repräsentiert, was viele behaupten.
Als neue moderne Rechte, vor der sich niemand fürchten muss, sieht sich Melonis politischer Nachwuchs. Lo chiameremo futuro, wir werden es Zukunft nennen, lautet das Motto des rechten Jugendfestes. Vor genau dieser Zukunft haben Paolo und Marco Angst und planen, Italien zu verlassen. Unter Meloni, sagen sie, habe sich das Land im ersten Jahr so verändert, dass sie sich hier nicht mehr willkommen fühlen. Paolo und Marco sind schwul. In Italien beklagen beide, vollziehe sich eine gesellschaftlich-kulturelle Wende. Offen gegen Homosexuelle zu sein, sei kein Tabu mehr.
Es liegt geradezu in der Luft, dass sich etwas verändert hat. Der Bürger fühlt sich autorisiert, etwas zu sagen, was er vorher nicht gedacht hat.
Beziehungsweise er hat es gedacht, aber nicht gesagt, weil er sich gebremst fühlte und dachte, das darf ich nicht sagen. Jetzt darf er. Das kann nicht sein. Wir sind in einer Phase des kulturellen Rückschritts.
Paolo und Marco betreiben in Rom in der Nähe der Via Veneto eine bei Geschäftsleuten und anderen Einheimischen beliebte Bar. Die veränderte Stimmung im Land bekämen sie auch dort zu spüren, sagt Marco.
Vor einigen Monaten gab es eine Situation, in der über Leihmutterschaft gesprochen wurde. Und da hat ein Kunde seine Ablehnung deutlich gemacht, aber auf eine herabwürdigende Weise. Er hat uns quasi dafür beschuldigt.
Marco und Paolo sind Eltern eines 5 Jahre alten Sohnes, zur Welt gekommen per Leihmutterschaft in Kanada. Giorgia Meloni stellt das jetzt unter Strafe. Angekündigt hat die Ministerpräsidentin dies im Mai auf einem katholischen Familienkongress in Rom an der Seite von Papst Franziskus. Es war das Versprechen, mit ihrer Regierung werde es eine Wende in der Familienpolitik geben.
Wir wollen eine Nation, in der es kein Skandal mehr ist, zu sagen, dass, unabhängig von legitimen Entscheidungen und Neigungen jedes Einzelnen, wir alle geboren sind durch einen Mann und eine Frau. Eine Nation, in der es kein Tabu mehr ist, zu sagen, dass es die Mutterschaft nicht zu kaufen gibt, dass die Gebärmutter nicht zu mieten ist, dass Kinder nicht Produkte sind, die man aus dem Regal kauft, als wäre man im Supermarkt. Wir wollen neu beginnen beim Respekt der Würde.
Inhalt des von Meloni gewollten neuen Gesetzes: Italiener, die sich zu Hause oder auch im Ausland an eine Leihmutter wenden, werden künftig mit Gefängnis von bis zu 3 Jahren bestraft. Paolo fühlt sich gedemütigt, wenn er daran denkt, was dieses Gesetz bedeutet für ihn und seinen Mann Marco.
Kriminelle. Wir sind Kriminelle für sie. Nichts weniger als das.
Dabei möchten sie, sagt Paolo, doch nur liebevolle Eltern sein, wie Milliarden anderer auch. Demnächst sollte Markus und Paulus Sohn Flavio noch ein Geschwisterchen bekommen. Aber aufgrund des neuen Gesetzes und des veränderten gesellschaftspolitischen Klimas in Italien überlegen die beiden Römer jetzt, nach Kanada auszuwandern, um als sogenannte Regenbogenfamilie, als homosexuelles Paar mit Kindern in Ruhe leben zu können. Die Regierung Meloni, meint Marco, habe erst begonnen mit der Einschränkung der Bürgerrechte.
Questa cosa è l'inizio.
Diese Sache ist der Anfang von etwas wirklich Schlimmem. Im Moment sind nur wir betroffen. In Wirklichkeit öffnet sich ein dunkles Szenario mit der Einschränkung von immer mehr Bürgerrechten. In einigen Jahren werden es vielleicht die Frauen mit dem Thema Abtreibung sein. Dann, wenn die Regierung so weitermacht, geht es vielleicht um das Recht der Scheidung. Ich glaube, wir reden hier nur über den Anfang. Und hier muss man sie stoppen.
Die LGBT-Plus-Gemeinschaft Schwule, Lesben und Transgender hatte vor der Sommerpause in Rom zur Kundgebung gegen Meloni aufgerufen.
Siamo Familie, non siamo reato.
Ein paar hundert Menschen kamen und riefen: Wir sind Familien, kein Verbrechen.
Non siamo reato.
Es ist im ersten Jahr Meloni eine der wenigen Demonstrationen gegen die neue Regierung geblieben. Italiens erste Ministerpräsidentin mit neofaschistischen Wurzeln regiert in einem Land, das sich bislang weitgehend ruhig verhält. Außer homosexuellen Eltern sind noch Sozialhilfeempfänger auf die Straße gegangen. Nach der Abschaffung des sogenannten Bürgergelds im Sommer protestierten Betroffene, vor allem in Städten des ärmeren Süden des Landes. Auch diese Proteste perlten an Meloni ab. Die Diskussion um das Bürgergeld taugt auch als Beispiel, warum die rechte Regierungschefin ziemlich unangefochten dasteht. Die Opposition gespalten und dabei, sich neu aufzustellen, war auch bei diesem wichtigen sozialen Thema nicht in der Lage zu mobilisieren. Ihre Bündnispartner hat Meloni im Griff, aus der Rechtskoalition kamen keine Querschüsse. Und Meloni kommuniziert erfolgreich. Beim Bürgergeld hielt sie sich erst ein paar Tage zurück und meldete sich dann über YouTube und Facebook mit ihrer Videoreihe Gli Appunti di Giorgia, übersetzt Giorgias Notizen. Wie immer im persönlichen Ambiente vor Familienfotos und mit einem Notizbuch in der Hand. Mit verbindlichem Blick, aber scharfer Stimme. Schon die Ankündigung der Regierung Anfang des Jahres, das Bürgergeld zu streichen, erzählte Meloni, habe dazu geführt, dass mehr als 100.000 Menschen sich aus dem Bürgergeld verabschiedet hätten.
Das bedeutet, dass viele von diesen Personen schon begonnen haben zu arbeiten. Ein bisschen, weil die Beschäftigungsentwicklung Gott sei Dank gut ist. Und ein bisschen vielleicht auch, weil diese Personen wussten, dass sie ab einem gewissen Punkt nicht mehr auf das Bürgergeld werden zählen können. Also, sie haben vielleicht die Ärmel hochgekrempelt und einen Arbeitsplatz gesucht und gefunden.
Der giftige Unterton nach dem Motto, wer sich vor Arbeit gedrückt hat, bemüht sich jetzt um einen Job, ist Meloni typisch. Bei ihren Gegnern verschafft er ihr Respekt, ihre Anhänger verehren sie auch dafür. Von bissig aggressiv bis verbindlich erklärend, Meloni beherrscht die breite Palette. Aber es ist nicht nur ihr Talent in der Kommunikation, das Meloni im ersten Jahr geholfen hat. Es ist auch ihre politische Erfahrung. Mit 15 in die neofaschistische Jugendfront eingetreten, mit 19 Chefin der entsprechenden Studentenorganisation, mit 21 Kreistagsabgeordnete, mit 29 Parlamentarierin, mit 31 Ministerin. Das in Jahrzehnten in der Politik trainierte Gespür für Stimmungen signalisiert er auch beim Bürgergeld. In Italien, einem Land, in dem es keine Sozialstaatstradition gibt, kann eine Regierung bei schlaffer Opposition und derzeit ermüden Gewerkschaften das Bürgergeld abschaffen, ohne Massenproteste zu provozieren. Kurz darauf kündigte Meloni an, die Banken mit einer Übergewinnsteuer zur Kasse zu bitten. Das Ergebnis: In Umfragen hat Meloni weiter Rückenwind. Die Partei der Regierungschefin nähere sich der 30%-Marke, hieß es Mitte September beispielsweise im Fernsehsender La Sette.
Die Brüder Italiens legen wieder 0,3 Prozentpunkte zu auf 28,5%. Die Demokratische Partei dagegen verliert 0,4 auf 19,7.
Seit der Wahl vor einem Jahr hat die Meloni-Partei Brüder Italiens noch kräftig zugelegt. Führt derzeit in den Umfragen mit fast 10 Prozentpunkten Vorsprung vor den Sozialdemokraten als größte Oppositionskraft. Die vor der Wahl in Italien weit verbreitete These, eine Regierung Meloni würde nur ein Jahr überleben, vertritt niemand mehr. Und das, obwohl Meloni zwei ihrer wichtigsten Wahlversprechen bislang nicht halten konnte. Es sollten weniger Migrantinnen und Migranten nach Italien kommen. Die Zahl der Ankünfte aber hat sich unter Meloni verdoppelt im Vergleich zur Vorgängerregierung Draghi. Das Erstaufnahmelager Lampedusa war Mitte September überfüllt wie nie. Der Notstand musste ausgerufen werden. Meloni in Schwierigkeiten, stoppte öffentlichkeitswirksam die Aufnahme von in Deutschland und Frankreich abgewiesenen Geflüchteten und zeigte sich Seite an Seite mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf Lampedusa. Das im Wahlkampf von ihr noch verspottete Europa versucht Meloni nun in die Pflicht zu nehmen.
Der einzige Weg, das Problem für alle zu lösen, ist, die Ankünfte in Italien übers Meer zu stoppen. Bei diesen Lösungen muss uns auch Europa helfen.
Mit der Kraft der Bilder aus Lampedusa im Rücken rief Meloni ihr Kabinett zusammen und deutete erstmals an, wozu ihre Regierung beim Thema Migration in der Lage ist. Beschlossen wurde, die Zeit der Abschiebehaft für Flüchtlinge ohne Bleiberecht drastisch zu verlängern. Ans Verteidigungsministerium ging der Auftrag. In den nächsten Monaten überwachte Abschiebezentren in leicht zu kontrollierenden, wenig bewohnten Gegenden zu planen. In den ersten Monaten hatte Meloni bereits die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen auf dem Mittelmeer erschwert, was die Retter als schikanös und für Flüchtlinge lebensgefährdend kritisierten. Probleme hatte Meloni im ersten Jahr auch beim Thema innere Sicherheit, ebenfalls eines ihrer zentralen Wahlkampfthemen. Im Sommer bestimmten in Italien gravierende Fälle von Jugendkriminalität die Schlagzeilen. Meloni reagierte und reiste mit großem Medientross in eines der zu der Zeit viel diskutierten Problemviertel am Rande Neapels.
Die Hauptbotschaft, die wir geben wollen, lautet, dass es in Italien keine gesetzesfreien Zonen geben darf. Wir sind hier, um die zuverlässige, glaubwürdige, konstante Präsenz des Staates und der Institutionen der Republik hierher zu bringen.
Meloni ließ ihre Regierung hektisch ein Law-and-Order-Gesetzespaket gegen Jugendkriminalität beschließen. Allen ab 14 droht nun bereits bei kleineren Drogendelikten oder Widerstand gegen Polizisten eine sofortige Festnahme plus Untersuchungshaft. Die Opposition beklagte, die Regierung setze nur auf Härte, nicht auf Prävention. Meloni aber brachte das nicht in Bedrängnis. Ein Grund, bei ihren beiden bislang großen Problemthemen, Migration und innere Sicherheit, trauen die Wählerinnen und Wähler der linken Opposition noch weniger zu als der rechten Regierung. Nino Galletti leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom und beobachtet für die CDU-nahe Organisation auch die Arbeit Melonis. Ist das die gefährlichste Frau Europas, hatte der Stern vor der Wahl unter einem Titelbild Giorgia Melonis gefragt. Befürchtungen findet Galletti, die sich nach einem Jahr nicht bestätigt hätten.
Die Bilanz nach einem Jahr Regierung Meloni ist erstaunlich positiv. Wir haben ja alle erwartet, vielleicht nicht, dass sie die gefährlichste Frau Europas wird, aber dass sie ein schwieriger Partner wird. Vielleicht auch eine Figur, die sich aufbauen wird als Gegenpol zu Brüssel. Genau das ist nicht geschehen. Im Gegenteil, Meloni hat sich sehr gut eingereiht in die Linie der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union.
Meloni verhält sich in Brüssel vorsichtiger und damit politisch klüger als ihr Vorgänger an der Spitze des rechten Parteienbündnisses in Italien, Matteo Salvini. Der gern breitbeinig auftretende Führer der rechten Lega gefiel sich in Brüssel in der Rolle des Provokateurs. Meloni dagegen vermeidet unnötige Konflikte, schaut, was durchsetzbar ist, geht nicht in Kämpfe, die sie nicht gewinnen kann. Auch das Wissen um die Abhängigkeit Italiens von den europäischen Milliarden aus dem Next Generation EU-Fonds mag ein Grund sein, warum von Melonis Aggressivität gegen Brüssel aus dem Wahlkampf kaum mehr etwas zu spüren ist. Das Urteil Nino Galettis.
Ihr Auftreten war gemäßigt. Sie hat sich eingereiht in die europäische Politik, sei es im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik, sei es mit Hinblick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, aber auch im Bereich Wirtschafts- und Haushaltspolitik. Da folgt sie der Linie ihres Amtsvorgängers Mario Draghi. Ihre Politik ist ausnehmend gemäßigt, wenn man sich jetzt das erste Jahr anschaut.
Geschätzt wird Meloni in Brüssel vor allem wegen ihrer konsequenten Unterstützung der Ukraine, für die es parteipolitische Gründe gibt. Noch 2018 wetterte Meloni gegen die damaligen EU-Sanktionen gegen Moskau. Das änderte sich, als sie 2020 zur Präsidentin der rechten europäischen Parteienfamilie EKR aufstieg, entscheidend unterstützt von der polnischen PiS-Partei. Die nationalistische polnische Rechte hat die Italienerin vom extrem rechten Rand damals international legitimiert und ist ein entscheidender Grund, warum sich Meloni von Putin ab und der Ukraine zugewandt hat. Jetzt ist Meloni für die Anti-Putin-Koalition wichtig. Ohne Italien, das drittgrößte Mitgliedsland der Europäischen Union, wäre es schwierig, die harte Linie gegen Russland durchzuhalten. Da spielt der Regierungschefin mit den neofaschistischen Wurzeln in Brüssel in die Karten. Anna Kocki aber wünscht sich, dass Europa bei Meloni genauer hinschaut. Die 74 Jahre alte Frau aus Anzola dell'Emilia ist überzeugt, die italienische Regierungschefin habe ihre politischen Wurzeln nicht abgeschnitten. Bis heute sträube sich Meloni, den Faschismus ohne Wenn und Aber zu verurteilen. Es gehe da nicht um Worte, sagt Anna Kocki, sondern um Werte, Werte der italienischen Republik.
Ich frage mich häufig, warum diese Person nicht akzeptiert, dass wir eine Verfassung haben, auf die sie geschworen hat, in der in jeder Zeile deutlich wird, dass es eine antifaschistische Verfassung ist. Dass sie Schwierigkeiten hat, sich zum Antifaschismus zu bekennen, zeigt mir, dass sie eine sehr widersprüchliche Person ist.
Anna Kocki steht in ihrer Heimatprovinz an der Spitze der ANPI. Die ehemalige Partisanenvereinigung sieht sich als Hüterin des antifaschistischen Erbes im Land. Denn ehemalige Partisanen haben die Verfassung der italienischen Republik mitgeschrieben. In ihrer Familie, erzählt Kocki, habe eine Tante 7 Verwandte verloren im Widerstand gegen den Faschismus.
La nostra presidente non può assolutamente
Unsere Ministerpräsidentin kann nicht so tun, als wenn in der Zeit des Faschismus die Bürgerrechte geachtet wurden. Alle Rechte sind mit Füßen getreten worden. Und deswegen können für diese Zeit keine mildernden Umstände gelten.
Mit Kopfschütteln hat Anna Kocki verfolgt, dass Meloni nicht an den Feierlichkeiten am 25. April teilgenommen hat. Der Tag, an dem Italien sich an die Befreiung vom Faschismus erinnert. Stattdessen hat die Regierungschefin einen Brief an den Corriere della Sera geschrieben, in dem sie das Wort Antifaschismus vermied. Meloni meint Kocki, komme zugute, dass es in Italien nie eine umfassende gesellschaftliche Aufarbeitung des Faschismus und seiner Verbrechen gegeben hat. In Bologna sitzt Piero Ignazi in seinem Arbeitszimmer am Rande des historischen Zentrums. Nicht Melonis politische Vergangenheit sei das Problem, sagt er, sondern wie die Chefin der Brüder Italiens heute damit umgeht. Der Professor für Politikwissenschaft und Kolumnist der linksliberalen Zeitung Domani verfolgt Melonis Werdegang seit über 25 Jahren. Es stimme, meint er, in Italien sei es in ihrem ersten Regierungsjahr ruhiger geblieben als von vielen erwartet. Gleichzeitig aber warnt Ignazi, Vorsicht, wir hätten bei Meloni noch nicht alles gesehen.
È come se al di sotto di un mare tranquillo si agitassero delle correnti profonde.
Es ist, als wenn es unterhalb einer ruhigen Meeresoberfläche in der Tiefe gefährliche Strömungen gibt. Im Moment gibt es keinen Wind, keine Proteste. In dem Moment aber, wo Wind aufkommt, kommt es zu Wellenschlag und die gefährlichen Strömungen können aufsteigen. Dies ist die Besorgnis, die bestehen bleibt.
Meloni sei zugute gekommen, dass sie im ersten Jahr unter quasi idyllischen Bedingungen regieren konnte, meint Ignazi. Koalitionspartner und Opposition hätten mit internen Sorgen zu kämpfen. Gleichzeitig sei ihr der Balanceakt gelungen, die rechte bürgerliche Mitte zu erobern, aber auch ihren alten Gefolgsleuten vom rechten Rand zu signalisieren, dass sie nicht verleugnet, wo sie politisch herkommt. Das sei mehrfach im ersten Jahr deutlich geworden, sagt Ignazi.
Alcune cose sono certamente in linea con la sua.
Einige Dinge sind zweifellos in Übereinstimmung mit ihrer politischen Herkunft. Beispielsweise die Abwertung des Tages der Arbeit, des 1. Mai.
Da Mussolini den 1. Mai als Feiertag abgeschafft hatte, gilt der Tag der Arbeit in Italien mehr als anderswo als Tag der sozialen Rechte und der Demokratie. Meloni aber berief am 1. Mai eine Kabinettssitzung ein. Eine Missachtung, die nicht nur die Gewerkschaften empörte. Ignazi hat beobachtet,
zu diesen symbolischen Daten vor allem, in diesen Momenten der kollektiven Erinnerung Italiens, gibt es bei ihr einen Bezug auf politische Wurzeln, die neofaschistische Wurzeln sind.
Gefahren schlummern sieht Ignazi vor allem beim Thema Bürgerrechte. Prägnantestes Beispiel sei eine der ersten Entscheidungen Melonis als Regierungschefin. In Italien hatten am Wochenende zuvor zwei Dinge für Schlagzeilen gesorgt. Ein Aufmarsch von Mussolini-Nostalgikern in Predappio, Hitlergrüße inklusive. Und eine aus den Fugen geratene Rave-Party bei Modena. Meloni kündigte daraufhin mit harten Worten eine Gesetzesverschärfung an. Gegen Organisatoren nicht genehmigter Rave-Partys.
Il segnale è...
Das Signal ist, es ist vorbei mit dem Italien, das wegschaut bei denen, die gegen Regeln verstoßen. Also, liebe, sympathische junge Leute, die ihr tanzen wollt und dabei geschützte Gegenden verwüstet, geht dafür woanders hin.
Dieses Vorgehen, meint Ignazi, sei exemplarisch, wie die Regierung Meloni bereit sei, mit Bürgerrechten umzugehen.
Straftaten, die Organisatoren im Zusammenhang mit Rave-Partys begehen, werden in der Härte der Strafen teilweise auf eine Stufe mit Totschlag gestellt. Das hat Verwunderung und auch Besorgnis hervorgerufen. Wenn das am Anfang steht, bedeutet das, dass es im Zusammenhang mit Veranstaltungen, die nicht im Einklang sind mit der globalen und ideellen Linie der Regierung, zu Brüchen und Spannungen kommen kann.
Was aber bleibt als Antwort auf die Frage von vor einem Jahr, ob Meloni die gefährlichste Frau Europas sei? Eine Frage der Perspektive. Nino Galletti von der Konrad-Adenauer-Stiftung meint, nein, Melonis Weg müsse weiter kritisch beobachtet werden, im ersten Jahr aber habe sie positiv überrascht.
Meloni ist zu einer europäischen Politikerin geworden. Wenn Meloni zu bestimmten Themen etwas sagt, dann wird ihr zugehört. Sie ist eine rechte Politikerin. Ihre Wurzeln liegen ja im Bereich der Neofaschisten, der neofaschistischen Jugendbewegung. Inzwischen ist sie aber im besten Sinne eine konservative, vielleicht eine nationalkonservative Politikerin.
Der langjährige Meloni-Kenner Ignazi sagt ebenfalls, Meloni habe viele ihrer Ankündigungen aus dem Wahlkampf nicht umgesetzt. Es sei bislang nicht so schlimm geworden wie befürchtet. Trotzdem antwortet der Politikprofessor auf die Frage, ob Meloni weiterhin die gefährlichste Frau Europas ist, mit Ja.
Sie bleibt es. Sie bleibt es, trotz ihres freundlichen Lächelns und Auftretens. Man darf sich vom Anschein nicht täuschen lassen. Bis jetzt ist alles gut. Aber wenn es eine Situation der Krise, der Schwierigkeiten, der Spannungen gibt, werden wir sehen, ob das, was lange Zeit ihr Wesen war, zum Vorschein kommen wird.
Anja Giorgia Meloni als Regierungschefin in Italien. Sie hörten die Bilanz unseres Korrespondenten in Rom, Jörg Seiselberg. Lust auf noch mehr Reportage und Hintergrund aus dem Ausland bekommen? Dann hören Sie gerne regelmäßig rein in diesen unseren Weltzeit-Podcast. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.